Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Waren heute in Zürich wirklich Monster zu sehen? Wie reist ein Künstler in die Vergangenheit seines Großvaters? Und was macht Nele Lindemann mit der Schräger Oper Das Spielwerk und die Prinzessin? Themen dieser Stunde. Kränkungen der Menschheit. Sigmund Freud erläuterte unter diesem Titel 1917 seine Theorie des Unbewussten. Gekränkt hätten ihn womöglich Anta-Helena Recke, Maximilian Lehmann und Anja Fröhlicher, denn die Initiatorinnen des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung halten dem Vater der Psychoanalyse vor, dass ihm selbst einiges unbewusst geblieben sein dürfte. Im Schauspielhaus Zürich ging es dem Trio heute um die Mutter. War das erhellend oder verwirrend?
Wollen wir spielen? Monopoly?
Nein.
Monopoly mit Kreditkarten?
Nein.
Spiel des Lebens?
Nein.
Reise um die Welt?
Nein.
Uno?
Schminken?
Nein.
Doch.
Nein.
Ja, schminken.
Nein, nicht schminken.
Ich will schminken.
Nein, bitte nicht.
Nein, schminken.
Also gut. Okay. Schminken.
Ja!
Aus Monster, eine Auftragsarbeit für das Schauspielhaus Zürich. Michael Lages war für uns heute Abend bei der Uraufführung im Faun. Hat diese Inszenierung eine Handlung?
Nein, also sie hat nicht in dem Sinne eine, dass die sozusagen so dramaturgisch von A bis Ende durchgeht, von Anfang bis Ende durchgeht. Aber sie hat einen Inhalt, also keine Handlung, aber einen Inhalt. Und dieser Inhalt hat ziemlich viel zu tun mit der Szene, die sie da ausgesucht haben. Nicht nur mit Schminken, sondern mit Hautfarben. Wenn es geht tatsächlich um schwarz gelesene Kinder. 7 Stück an der Zahl sind auf der Bühne. Und ihre weißen Mütter. 3 werden von Schauspielerinnen des Zürcher Ensembles gespielt. Und der zentrale Konflikt ist, dass diese Kinder die ganze Zeit immer fragen, wer bin ich, wo komme ich her und warum sehe ich anders aus als der Rest meiner Umgebung. Und damit ist die rassentheoretische Grundierung des Abends gegeben. Es geht die ganze Zeit um schwarz gelesenes Leben und weiß gelesenes Leben. Und eben in diesem Fall schminkt eine Tochter ihre Mutter noch viel, viel, viel weißer, als sie in Wirklichkeit schon ist.
Und der Titel Monster erklärt sich dadurch schnell, weniger schnell?
Nee, überhaupt nicht. Der erklärt sich tatsächlich nur aus einem sehr schönen Motivzitat vom italienischen Philosophen Antonio Gramsci. Das ist so kurz, das kann man zitieren. Die alte Welt liegt im Sterben und die neue kann noch nicht geboren werden. Jetzt ist die Zeit der Monster. Es ist also die Zeit dessen, was noch nicht wirklich aus dem Untergang des Alten als Neues hervorgeht. Und das kann ja tatsächlich in dieser Denkweise nur eine Mischung aus dem Alten, nämlich den Müttern, und den Qualitäten des Neuen, also den Kindern sein. Und daran arbeitet sich der Abend ab, in Stimmungen. Also das sind einzelne Szenen, knapp bemessen. Und auch der Abend insgesamt ist ja eher knapp bemessen, mit knapp 1,5 Stunden, die aber nicht wirklich in einem Zusammenhang stehen. Der einzige Zusammenhang, der sich immer wieder herstellt, ist, dass ab und zu, ich glaube insgesamt 3 oder 4 Mal, tatsächlich monströs große Wesen in die Bühne hereingewandert kommen. Das sind so riesige Wesen mit ganz, ganz breiten Männerschultern. Wahrscheinlich steckt da ein Spieler drin und oben sitzt dann ein Kind auf den Schultern, das aber so nicht zu sehen ist, nur der Kopf. Also da kommen dann tatsächlich die Monster auf die Bühne. Das ist aber nicht der Kern der Bemühung. Der Kern ist die Auseinandersetzung darüber, ja, was entstehen kann, wenn so gemischt kulturelle, gemischt ethnische Entwicklungen sich verschärfen und immer wieder gefragt wird, ja, wo ist das Ich in diesem Zusammenhang?
Und das Ich heißt, an der Seite sitzt Sigmund Freud auf seinem Sessel und neben ihm die Couch.
Das wäre ein schönes Bild, das gehört allerdings nicht zur Szenerie. Ich habe gar nicht so fürchterlich viel an Freud gedacht, obwohl natürlich der Abend tendenziell erstmal diese Spur auslegt, das Programmheft auch, das man übrigens, wenn man diesen Abend sich vorbereitend in Zürich dann angucken will, dringend erwerben sollte, weil ohne das kommt man in den Abend nicht wirklich so richtig gut und schnell rein. Nee, Psychologie ist natürlich ständig präsent. Sie markiert sich aber eben tatsächlich weniger in so theoretischen Behauptungen als in Spielen um diese Farbzumessung. Es gibt eine Szene, das ist eine Geburtstagsfeier und da wird nicht Topfschlagen gespielt, sondern von der Decke runter hängt ein schwarz-weißes Zebra. Und auf dieses schwarz-weiße Zebra schlägt eins der Kinder mit einer Art Baseballschläger ein, ist allerdings blind gemacht mit einer großen Blende vor den Augen, schlägt also teilweise ins Leere und teilweise trifft es das Zebra und als es auseinanderbricht, fallen viele, viele andere kleine schwarz-weiße Zebras raus. Also das ist so ein Bild, in dem sich ziemlich viel fokussiert. Nämlich natürlich A, die Zebra-Mutter, B bis Y, die vielen Zebra-Kinder und die Art und Weise, wie das eine aus dem anderen herausgeprügelt wird, also in diesem Fall, und wie sich das andere eine aus dem anderen heraus entwickeln kann. Wie diese Entwicklung wirklich geht und wie es für beide Seiten angenehmes, zukunftsstiftendes und lebensfrohes Umgehen mit dieser Situation gibt, das legt der Abend nicht aus. Also er zeigt vor allen Dingen erstmal, da sind Mütter, die haben aus irgendwelchen Gründen sich mit Menschen eingelassen, die nicht ihrer eigenen Hautfarbe zuzuordnen sind. Und daraus ist etwas entstanden, das neu ist und das ja noch nicht mal erklärt werden kann, sondern einfach sich beweisen muss in diesem Zusammenspiel aus dem Alten, was die Mütter repräsentieren, und dem Neuen, was aus den Kindern kommen könnte.
Mir scheint das in gewisser Weise ein Lehrstück mit weniger Psychologie zu sein als angekündigt. Was haben Sie aus dieser Inszenierung mitgenommen?
Lehrstück, da würde ich dann immer den Max Frisch dazugehen, mein Lehrstück ohne Lehre, wie es bei Biedermann und die Brandstifter heißt. Ich finde diesen Abend extrem anstrengend. Nicht, weil er mich irgendwie überfordern würde, sondern eher, weil er in den Bildern, die er setzt, und das sind eben gar nicht so viele wie dieses Zebra-Bild beispielsweise. Zu Anfang gibt es auch so eine Küche, in der gekocht wird und Mutter und Tochter einander, glaube ich, gar nicht wirklich verstehen. In diesen Bildern beschreibt die Szenerie eigentlich vor allen Dingen das Nicht-Zusammenhängende zwischen diesen, ich nenne sie jetzt mal Volksgruppen, also den weißen Müttern und den schwarz gelesenen Kindern. Es liegt auch nicht nahe der Abend, dass man irgendwie eine Handlungsanweisung mit aus ihm nehmen kann, um dann zu Hause oder in der Nachbarschaft dafür zu sorgen, dass die Zukunft irgendwie schöner und bunter und angenehmer wird. Der Abend bleibt ein anderthalb Stunden lang großes Rätsel, das sich für Minuten und Momente jeweils erschlüsseln und entschlüsseln lässt, aber nicht wirklich sowas Ähnliches wie eine Erkenntnis stiftet. Also außer, dass es ist, wie es ist und nicht so leicht zu lösen.
Michael Lages über die Zürcher Uraufführung von Monster. Die nächsten Vorstellungen im Faun sind am 17. und 23. April. Taiwan, die Insel im Westpazifik, hätte gerne einen Wunsch frei, Mitglied der Vereinten Nationen zu werden. Aber der Rest der Welt will sich seit über einem halben Jahrhundert nicht mit China anlegen, das die solide Demokratie im Zaum hält. Wieso die Kulturszene in Taipeh besorgt ist, wenn sie gerade auch jetzt auf die Entwicklung in Hongkong schaut und was sie derzeit zu bieten hat, das schildert Eberhard Spreng.
Das Taipeh Fine Arts Museum aus den 1980er Jahren ist ein moderner Bau, der sich an vielen Stellen nach außen öffnet. Auch zu einem Garten, in dem die Abschlussperformance der Taipeh Kunstbiennale veranstaltet wird.
Ask me whether I still enjoy my Christmas dinner.
Etwas schräg klingt der Gesang von Performerinnen und Performern, die allesamt, was beabsichtigt ist, die Tonhöhen nicht richtig treffen. Sie wandern durch den Garten des Museums quer durchs Publikum. Konzipiert wurde die Biennale von Kuratoren aus dem Hamburger Bahnhof, während am Nationaltheater der deutsche Regisseur Christopher Rüping, die Wuppertaler Tanzkompanie und viele weitere europäische Künstlerinnen und Künstler gastieren. Taiwans Kulturlandschaft ist auffällig international. Das hat auch politische Gründe, erklärt der Festivalmacher Yusuke Hashimoto. Die taiwanische Regierung nimmt viel Geld in die Hand, um die Kultur zu unterstützen. Es geht darum, die Unabhängigkeit zu wahren. Denn das Land wird nicht offiziell anerkannt. Statt des diplomatischen Weges halten sie über die Kultur den Kontakt mit der Welt. Und man beobachtet auf Taiwan genau, was in der südasiatischen Nachbarschaft mit der Kunstfreiheit geschieht. Vor allem in Hongkong. Die taiwanische Kuratorin Ellen Liu.
That owner of a bookshop in Hong Kong.
Vor Tagen wurde ein Hongkonger Buchhändler festgenommen, weil er China-kritische Bücher verkaufte, unter anderem die Autobiografie des berühmten Unabhängigkeitsaktivisten Jimmy Lai.
Jimmy Lai?
Die Verfolgung von Buchhändlern, von Aktivistinnen und Künstlern in Hongkong hat nun Tradition. Viele gingen in den letzten Jahren nach Taiwan ins Exil. Das beobachtet der einflussreiche Autor und Theaterdramaturg Yi Wai-Keng. Demokratie und freie Rede haben wirklich Schaden genommen. Wir haben jetzt in Taiwan aus Hongkong emigrierte Künstler, die vor Zensur und der Einschränkung der Kunstfreiheit fliehen. Mit dem Buchhändler Lam Wing Ke begann der Exilreigen. Sein Hongkonger Causeway Bay Buchladen geriet 2015 in den Fokus Pekings. Denn seine Kundinnen und Kunden suchten bei ihm nach Büchern, die in China nicht zu kaufen waren. Heute ist Causeway Bay Books in Taipei angesiedelt. Der Aktionskünstler Casey Wong emigrierte 2021. Das nationale Sicherheitsgesetz nahm uns in Hongkong die Freiheit. Es ruiniert das Vertrauen zwischen den Menschen. Die Leute ziehen sich zurück, isolieren sich, was Depressionen und sogar Selbstmord verursacht. Eine Massenflucht aus Hongkong nach Taiwan findet allerdings nicht statt. Die restriktive Zuwanderungspolitik Taipehs soll Infiltration durch Festlandschinesen verhindern, was heute auch immer mehr Hongkong-Chinesen betrifft. So beobachtet die Taiwaner Kulturszene aus einer prekären Sicherheit und einem Abstand von 380 Seemeilen die aktuellen Entwicklungen in Hongkong. Angetrieben auch vom Stolz auf Jahre des Kampfes für Freiheit und Demokratie, an die die Bloggerin Emily Yi Wu in einem Podcast des Instituts für Auslandsbeziehungen erinnert. Wir sind eine junge Demokratie. Nur wenige wissen, dass wir 38 Jahre unter Kriegsrecht leben mussten. Und wenige wissen, dass die Menschen hier so erbittert dafür gekämpft haben, was wir heute sind. Deshalb reagiert Taiwans Kultur nervös auf Zensur und Cancel Culture in Hongkong. Auch aus Sorge, dass ihr ein vergleichbares Schicksal droht, sollte China die Insel annektieren. Kernaufgabe bleibt der Kampf gegen offizielle Narrative von einer jahrtausendealten Verbindung der Insel mit Festlandchina. Dramaturgin Ellen Liu. Taiwan war nie Teil der Volksrepublik China. Die Geschichte Taiwans ist zwar komplex, aber das ändert nichts daran, dass wir über unsere Geschichte selbst bestimmen dürfen. Exemplarisch spiegelt sich diese Komplexität im Werk des queeren taiwanischen Künstlers Skylar Chen. Seine Gemälde, die stilistisch an die neue Sachlichkeit erinnern, spiegeln in figurenreicher Vielschichtigkeit die Vorgeschichte des modernen Taiwan. Geschichten von Migration, Militärherrschaft und der eigenen Familie. In Taiwan kann man derzeit erfahren, was Kultur leisten muss, wenn Politik aufgrund einer geopolitischen Zwangslage nicht agieren kann.
Fazit Kunst.
Heute vor 81 Jahren hissten Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald die weiße Flagge und öffneten den amerikanischen Soldaten damit das Tor, über dem die Nationalsozialisten zynisch den Spruch »Jedem das Seine« angebracht hatten. In Kaiserslautern ist heute der Künstler Stefan Budian in Aktion getreten, um sich mit der Vergangenheit seines Großvaters auseinanderzusetzen, der für die SA und die Wehrmacht marschierte. Guten Abend, Herr Budian.
Grüß Sie, guten Abend.
Wieso hatten Sie heute vor der Fruchthalle in Kaiserslautern Ihre Staffelei aufgestellt und was haben Sie gemalt?
Ja, an diesem Platz war 1935 mein Großvater, der 1940 gefallen ist, in einem SA-Propagandazug unterwegs. Und da wurde ein Foto gemacht. Ich habe dieses Foto und einen Feldbericht, den er geschrieben hat, aus dem Polenüberfall, habe ich bekommen, vor einem halben Jahr erst. Meine Familie hat sich nicht damit auseinandergesetzt, sehr lange Zeit. Als ich das bekam, habe ich dann gedacht, ich muss mich daran erinnern und ich muss Stellung dazu nehmen für mich selbst.
Das ist der Beginn gewesen heute eines auf Station geplanten Projekts. Ihr Großvater war Lehrer in Kaiserslautern, Mitglied der SA und Sie haben es gesagt, als Soldat am Überfall auf Polen beteiligt. Was haben Sie aus seinem Feldtagebuch dann erfahren, was Sie vorher nicht wussten, zumal Sie ja eben sagten, Ihre Familie hat dieses Kapitel ziemlich ausgeblendet?
Na, er hat sehr detailliert geschrieben. Er muss wohl in einem Sozius gesessen haben von einem Motorrad. Er war ein junger Mann, er war noch nicht mal Gefreiter. Und er hatte eine Position, die das Feuer auf sich ziehen sollte, damit die Artillerie Bescheid weiß, wo sie hinschießen muss. Und da muss er wohl eine Karte gehabt haben. Und er hat wirklich jeden einzelnen Ort, durch den er gefahren ist, penibel aufgeschrieben. Und nicht nur das, sondern auch, was dort geschehen ist und was er sich gedacht hat als begeisterter Nazi. Das ist zum Teil schön geschrieben und deshalb nur noch entsetzlicher eigentlich, weil er schreibt über Kriegsverbrechen. Er schreibt über die Dinge, die heute die russischen Soldaten in der Ukraine tun, indem sie glauben, sie müssten das. Und das hat mich entsetzt.
Und dieses Feldtagebuch wiederum ist die Grundlage für Ihr künstlerisches Projekt, das aus wie vielen Stationen besteht?
Also ist jetzt die erste, wie viel es genau werden, weiß ich nicht. Aber im Grunde möchte ich viele der Stationen des Weges meines Großvaters, also des Überfalls, an dem er beteiligt war, nachfahren. Ich bin Nachfahre und werde dort mit meiner Staffelei auch stehen. Und mein Projekt heißt Überfall und Überzeugung. Denn es interessiert mich besonders, wie dieser Mensch, der mir auch nahe rückt durch sein Schreiben, der ein Idealist war, der nachdenkt, wie dieser Mensch zu dem hat werden können, was er dann war. Ein Mörder.
Sie arbeiten schon seit Jahren mit dem Begriff Wandelbild. Was bedeutet das praktisch für Ihr Großvaterprojekt, für dieses Ludwig-Projekt? Mit welchen Mitteln begeben Sie sich mit ihm auf eine Reise, die ja bis nach Polen führen soll?
Ja, ich bin Maler und liebe die Ölmalerei. Aber ich habe irgendwann angefangen, den Prozess am wichtigsten zu finden, also die Veränderung des Bildes. In diesem Fall fange ich dann an mit einem Strich irgendwo auf der Leinwand und dann kommt ein anderer dazu und ich mache immer wieder Fotos und das können dann am Ende vielleicht 20.000 Fotos werden von diesem Projekt, die dann zu einem Film arrangiert werden. Und das heißt für das Bild, dass es immer dicker wird, dass es viele verschiedene Szenen trägt, die immer wieder übermalt werden. Und das Übermalen ist Teil meines künstlerischen Weges, würde ich sagen. Also nicht nur die Erzeugung, sondern auch das Wiederverschwinden gehört dazu. Und dann gehört der Film dazu, der das Ganze abbildet.
Und es gibt auch Stimmen, habe ich gelesen.
Ja, das Feldtagebuch meines Großvaters ist voller Details. Bei diesen Details kommen auch Beobachtungen vor, also Menschen, die er trifft, die er am Rande sieht, von denen er erzählt. Also einmal gibt es eine Frau, die mitten im Häuserkampf zwischen zwei Parteien mitten reingeht und sich an ein Grabkreuz kniet und dort betet. Und beide Seiten wissen nicht, was sie tun sollen und mein Großvater auch nicht. Und ich möchte gerne versuchen, diese Stimme zu suchen und zu versuchen, wie in einem Roman könnte man sagen, zu erzählen, was diese Frau, wer die vielleicht war und was sie vielleicht dachte, was sie für einen Hintergrund hatte. Und so soll es auch mit manchen anderen Stimmen dort sein, die am Rande des Blicks meines Großvaters gewesen sind.
Ihnen ist es wichtig, dass Kunst und Gesellschaft in einer Beziehung zueinander stehen. Was also ist das Ziel dieses Projekts?
Na, wir sind wieder in einer sehr schwierigen Lage als Gesellschaft, aus vielen Gründen heraus. Also das Politische, klar, aber auch das Geistige jetzt durch die ganzen Umbrüche, die um uns herum sind, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und wir haben uns nicht ausreichend, finde ich, erinnert in den Familien. Ich merke jetzt zum Beispiel heute, dass es kamen ganz viele Leute und haben gesagt, ja, in meiner Familie war das auch so. Aber wir haben nicht darüber gesprochen. Und ich denke, dass wir uns erinnern sollten, dass ich mich erinnern sollte. Und zwar nicht nur als jemand, der verurteilt aufgrund von historischen Tatsachen, die man halt weiß, sondern als jemand, der versucht zu verstehen. Und aus dem Verstehen raus dann auch eine Art von Immunität entwickelt vielleicht gegen das, was so eine große Versuchung sein kann. Nämlich die Dinge zu vereinfachen, zu einfachen Lösungen zu kommen und sich dann plötzlich in einer Situation zu finden, wo man die schlimmsten Dinge tut, die man niemals von vornherein gewollt hätte.
Haben Sie einen Zeitrahmen für dieses Projekt?
Keinen konkreten, aber ich denke, dass ich mehrfach nach Polen bzw. auch in die Ukraine fahren werde und dann genau in derselben Situation sein werde wie heute, allerdings eben an Orten, an denen mein Großvater Dinge getan hat oder erlebt hat. Ja, zum Teil, es ist ja auch nicht immer schrecklich, was er erlebt hat. Das Ganze fängt an in einem Wirtshaus an der Grenze von Polen, zwischen Tschechien und Polen. Und da will ich mal versuchen, diese Geselligkeit als Anlass zu nehmen für ein Bild. Und dann kommt als nächstes eben der Einmarsch und da die Dörfer, die er überfällt. Und irgendwann ist er dann in Auschwitz und erobert Auschwitz, was damals noch nicht diese Bedeutung hat, die es heute hat. Aber er beschreibt da ganz genau, was da passiert. Und das ist für mich dann auch so ein Höhepunkt, ja, dass ich dann dort stehen werde als Täter oder Nachfahre des Täters. Und dann kommt eine andere Etappe, die geht an Krakau vorbei Richtung die alte Städtelkultur, die er noch kannte in Ostgalizien und mit zerstört hat. Und dann geht's in die Nähe von Lviv, wo er auf einer Brücke einen russischen Soldaten trifft, also einen sowjetischen Soldaten, der von der anderen Seite kommt und um sie herum liegen lauter polnische Soldaten, nicht tot, aber auf dem Bauch. Und erwarten ihr Schicksal. Und was ich jetzt geschildert habe, sind, glaube ich, so einzelne Etappen. Das wird dann ein Zeitrahmen sein mit Dingen, die ich dann noch an Recherche machen will und vielleicht auch an Veranstaltungen, sodass ich denke, das wird mindestens mal bis Mitte nächsten Jahres gehen oder noch länger.
Sagt Stefan Budian über sein Kunstprojekt Ludwig, Überfall und Überzeugung, das er heute in Kaiserslautern begonnen hat. Verfolgen können Sie dieses Projekt über die Website stefanbudian.de/Ludwig. Und Ihnen, Herr Budian, danke ich sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Berlin hat dem Österreicher Franz Schreker ein Ehrengrab gewidmet, denn der Komponist arbeitete 20 Jahre an der Musikhochschule der deutschen Hauptstadt, bis er sich von den Nationalsozialisten gezwungen sah, als Direktor zurückzutreten. 1934 starb er nach einem Schlaganfall. Knapp 20 Jahre zuvor war seine Oper Das Spielwerk und die Prinzessin uraufgeführt worden. Ist sie heute in Halle wieder mit Gewinn gezeigt worden? Aus Franz Schrekers Das Spielwerk und die Prinzessin, Musikkritiker Uwe Friedrich, war heute Abend bei der Premiere in der Oper Halle. Bei dem Titel dachte ich gleich an den Schweinehirten, Musik und eine Prinzessin. Nun war Schreker alles andere als ein Märchenonkel. Wovon handelt diese Geschichte?
Von einem Spielwerk und von einer Prinzessin, wie der Titel schon sagt. Außerdem gibt es einen Meister Florian, einen Wanderburschen, einen Wolf, einen Kastellan. Daran merkt man schon, mit dem Märchen lagen sie gar nicht so falsch. Die haben fast alle Funktionsnamen. Es ist hochsymbolistisch aufgeladen. An diesem Spielwerk werkelt Meister Florian nämlich schon seit vielen, vielen Jahren rum und kriegt es nicht so richtig zugange. Die Dorfbevölkerung beäugt ihn misstrauisch, wird aufgehetzt gegen ihn. Dann kommt dieser Wanderbursche vorbei, der die Prinzessin retten will. Durch, ja was? Durch die Musik, durch das Spielwerk, das dann wieder funktionieren soll. Wir haben es gerade ganz zu Anfang gehört. Zum Ende der Oper spielt es dann tatsächlich allgemeine Ekstase, die man durchaus auch sexuell deuten kann, die dann aber letztlich in den Tod führt.
Sigmund Freud war heute in dieser Fazitausgabe schon mal dran. Gibt's auch in der Inszenierung von Nele Lindemann. Beim Spielwerk denke ich einfach dran, einen Subtext, einen psychologischen.
Ja, das kann man schon sagen. Die große Stärke ihrer Inszenierung ist allerdings, dass sie sich da nie festlegt. Es gibt gleich zu Anfang wahnsinnig viele Videos auf den Gasen von Sana Bosniak und die Videos sind von Piero Glina und Sana Bosniak, wo das Ganze schon sehr mäandert. Man weiß nicht genau, woran dieser Florian arbeitet. Vielleicht an künstlicher Intelligenz, vielleicht an Cybersex, der uns ja vor Jahren und Jahrzehnten mal als die große Befreiung versprochen wurde, vielleicht an irgendwelchen Zellexperimenten, medizinischen Experimenten, alles das, worauf eben sich die Hoffnung bei diesem Spielwerk, dann werden alle glücklich, dann werden alle zufrieden, richtet, das wird da gezeigt, ohne dass gesagt wird, so, das ist es aber. Das tut auch die Musik nicht, das tut auch das Libretto nicht, das wird nie erklärt und das ist ganz großartig, dass das heute Abend in der Operhalle auch nicht erklärt wird. Dann kommt eben dieser wandernde Bursche und mischt diese gesamte Geschichte auf, da fahren dann Prospekte oder Kulissenteile hoch und runter. Alles in sich sehr sinnvoll und doch könnte ich Ihnen nicht sagen, was der Sinn ist.
Wie lassen sich denn Geschichte und Musik dieses Abends atmosphärisch beschreiben?
Fabrice Bollon dirigiert die Staatskapelle Halle und das macht er hinreißend. Das macht er ganz, ganz großartig. Das Orchester ist auf der Hinterbühne bzw. Teilen der Hauptbühne, während auf Höhe des Orchestergrabens und der Rampe gespielt wird. Da war ich eher skeptisch und dachte, Orchester hinter einer Gase und da ganz hinten, werden wir das überhaupt hören? Ja, das hören wir. Hat den Vorteil, dass die so richtig loslegen können und man hat trotzdem keine Balanceprobleme mit den Sängern und die Sänger sind wirklich alle großartig. Hul-Hyun Kim ist der wandernde Bursche, der muss schon sowas Heldisches in seinem Tenor haben, aber der brüllt nie. Franziska Krötenherd ist diese Prinzessin, die hier aussieht wie eine Salome im syphilitischen Endstadium, also eine femme fatale, die gleichzeitig ungeheuer widerlich ist und doch auf Erlösung hofft und das auch toll singen kann. Und Thomas Weinhappel ist ein Meister Florian mit der richtigen Verzweiflung und der Durchschlagskraft für diese Rolle. Dieses ganze Flirrende, auch mitunter unheimliche, wahnsinnig verführerische der Musik von Franz Schreker ist in Halle zu hören, wie ich es wirklich lange nicht mehr gehört habe, in einer großartigen Qualität.
Wie ordnet die Musikgeschichte diese Oper denn ein, die ja erst vor einigen Jahren überhaupt wieder entdeckt wurde, nachdem auch Schreker lange vergessen war?
Ich war zufälligerweise bei besagter Entdeckung. Damals hat es mich gar nicht so umgehauen. Da fand ich beispielsweise den fernen Klang und die gezeichneten, die viel besseren Opern. Spielwerk und die Prinzessin war auch kein so großer Uraufführungserfolg. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass natürlich alle Theaterleute und auch das Publikum dazu neigen und sich danach sehnen, eine klare Geschichte erzählt zu bekommen. Wenn man sich davon verabschiedet und sagt, es ist wie ein psychedelischer Rausch, dieses Stück. Und jeder kann rausholen, was er will. Und diese Musik, wenn man Schreker mag und ich liebe Schreker, dann hat man mit dieser Musik einen wunderschönen Abend in der Operhalle.
Uwe Friedrich über das Spielwerk und die Prinzessin von Franz Schreker in der Operhalle. Die nächsten Vorführungen der Inszenierung von Nele Lindemann am 25. April und 3. Mai.
Fazit.
Wird Viktor Orbán weiter über die Ungarn herrschen? So viele wie noch nie halten das Ende seiner Ära für möglich. Fazit wird natürlich morgen aktuell über den Wahltag aus Budapest berichten. Jetzt sagt Ihnen Christian Berndt, wie sich in der ungarischen Filmszene Orbáns Politik widerspiegelt und wieso die Branche erleichtert wäre, wenn die Opposition gewinnt.
Am I optimistic? Yeah, the optimistic thing is that in the past 16 years people became depressed.
Ja, er sei optimistisch, was einen Wahlsieg der Opposition betrifft, sagt Géza Jakwai. In den vergangenen 16 Jahren seien die Menschen in Ungarn zwar immer depressiver geworden und hätten nicht mehr daran geglaubt, dass Viktor Orbán abgewählt werden könne, doch diesmal sei das anders. Jakwai ist Filmkritiker bei Népszava, nach eigenen Angaben der letzten verbliebenen Oppositionszeitung und außerdem künstlerischer Leiter des wichtigsten ungarischen Filmfestivals, des Cinefest Miskolc.
People start to believe that it can be a turnaround.
Die Menschen fingen an zu glauben, meint Jakwai, dass eine Wende möglich sei. Zwar brauche die Opposition eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um die autoritären Gesetze der Orbán-Regierung wieder rückgängig machen zu können, doch laut Umfragen sei das möglich. Unter den unabhängigen ungarischen Filmschaffenden herrsche Euphorie. Viele von ihnen haben das Land in Orbáns Regierungsjahren zwar verlassen, aber seit etwa 4 Jahren, so Jagvai, gäbe es immer mehr unabhängige Filme, die auch in den Kinos und auf internationalen Festivals erfolgreich liefen. Staatliche Förderungen bekämen sie allerdings nicht, sondern nur patriotische, konservativ geprägte Filme oder Produktionen regierungsnaher Produzenten. Das sei nicht immer so gewesen, meint Jagvai. Als Viktor Orbán ihn nach seiner Wiederwahl 2010 zum Filmkommissar machte, habe Andrew Weiner das ineffektive ungarische Fördersystem reformiert. Weiner war ein Freund Orbáns und hatte zuvor in Hollywood als Produzent gearbeitet. Manche sprechen von einer goldenen Ära des ungarischen Films, die damals angebrochen sei. László Nemes etwa gewann mit Son of Saul den Oscar. Gleichzeitig hätten die Filmemacher mit dem neuen Fördersystem an Autonomie verloren, so Jagvai. Mit dem Tod Andrew Weiners 2019 sei diese Ära zu Ende gegangen. Die Regierung, so Jagvai, habe inzwischen einen Kulturkampf gegen alles eröffnet, was sie als liberal, links oder westlich dekadent einschätze. Das bekommt auch Cornél Mundruczó zu spüren. Der Film- und Theaterregisseur gehört zur goldenen Ära des ungarischen Kinos, dreht und inszeniert aber seit Jahren im Ausland. Sein letzter in Hollywood koproduzierter Film, Adversi, lief diesen Februar im Wettbewerb der Berlinale. Der Kulturkampf in Ungarn sei extrem, so Mundruczó. Damit seine Kinder nicht in einem autoritären System aufwachsen, lebt er heute in Berlin. Aber er arbeitet weiter fürs Theater in Budapest und blickt zuversichtlich auf die Wahlen, auch wenn die Opposition keine Zweidrittelmehrheit bekommen sollte. Alles ist besser als die Halbdiktatur der letzten Jahre, meint Mundruczó. Auch wenn die Situation für unabhängige Filmschaffende in Ungarn extrem schwierig ist und der Druck, sich in den Dienst der filmischen Propaganda der Regierung zu stellen, hoch sei, blickt er auf die Entwicklung des Independent-Films in Ungarn dennoch positiv.
And in these days also audience.
Sehr positiv sei, meint Mundruczó, dass die Independent-Filme inzwischen ein Publikum fänden. Gerade junge Leute kämen zurück ins Kino, um diese Filme zu sehen, während die teuren, staatlich geförderten Produktionen an den Kassen meist floppten. Auch der vielfach preisgekrönte ungarische Regisseur Szabolcs Hajdú dreht seine Filme seit über 10 Jahren unabhängig.
The Hungarian film culture, the Hungarian cinema, in this moment the independent cinema.
Die eigentliche ungarische Filmkultur, meint Hajdú, sei das unabhängige Kino. 80% der Filmemacher würden unabhängig arbeiten, doch die restlichen 20%, die regierungskonforme Filme machen, bekämen das ganze Geld. Hajdú dreht inzwischen im Ausland und hofft sehr auf einen Wahlsieg der Opposition. Die letzten 16 Jahre waren ein Albtraum, meint Hajdú. Viele Regisseure hätten das Land verlassen, andere seien depressiv geworden oder dem Alkohol verfallen. Hajdú hofft sehr auf einen Wandel nach den Wahlen, so wie die junge ungarische Regisseurin Emilia Goldberg.
I'm optimistic that the country has now reached the point that
Goldberg ist optimistisch. Die Menschen hätten erkannt, dass es nicht so weitergehen könne und dass sie etwas verändern müssten. Sie erzählt, wie schwierig es für junge Filmschaffende in Ungarn sei. Ihr Debütfilm Mayflies, der letztes Jahr auf dem Filmfestival Cottbus ausgezeichnet wurde, hat sie mit geringem Budget in Ungarn gedreht. Ihren nächsten Film aber will sie in München drehen.
I have no time to wait for the changes in Hungary.
Sie habe keine Zeit, mit dem Dreh auf den Wandel in Ungarn zu warten. Aber sie ist sich sicher, nach den Wahlen werde sich auch die Situation für Filmschaffende in Ungarn ändern. Wenn die Regierung Orbán wirklich abgewählt werden sollte, stünden auf jeden Fall viele ungarische Filmschaffende bereit für einen neuen Aufbruch, ob in der Heimat oder im Ausland.
Morgen wird in Ungarn gewählt. Ein ganzes Stück westlich von Ungarn wird morgen ein runder Geburtstag gefeiert.
Ich habe immer meinen Weg selber gesucht. Ich war auch nicht jemand, der extrem geträumt hat. Ich möchte gerne mal auf Bühnen stehen, möchte gerne Popsänger werden. Also nee, ich habe einfach mal gemacht und fahre auch immer mit dem, was ich ausgewählt habe, auch immer zufrieden.
Herbert Grönemeyer, dem der Kolumnist Wiglaf Droste einst attestierte, Herbie kann nicht tanzen. Aber wer ist schon perfekt? 1984 stieg Grönemeyer vom Film richtig ins Musikgeschäft um mit seinem Bochum-Album. Mensch verkaufte sich seit 2002 fast 4 Millionen Mal. 6 Alben später feiert Grönemeyer an diesem 12. April seinen 70. Geburtstag. Ulrike Timm schaut in der Kulturpresseschau jetzt zurück auf die Woche und beginnt mit einem anderen großen deutschen Unterhaltungskünstler, dem wir allerdings Adieu sagen mussten.
Wenn alle, wirklich alle großen Zeitungen sein Bild auf die Titelseite nehmen und teilweise mehrere Seiten mit Erinnerungen an Mario Adorf bringen, dann darf er in der Kulturpresseschau auch ganz nach vorn, wo doch Nachrufe sonst immer hinten kommen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Mit 95 Jahren ist Mario Adorf gestorben. Den Bösewicht der Herzen nennt ihn die Süddeutsche Zeitung. Das muss man erst mal hinbekommen, als Darsteller von Mördern, Verbrechern, Mafiosi und skrupellosen Kapitalisten ein Publikumsliebling zu werden. Der Tagesspiegel. Winnetous Schwestern Cho-Chi erschossen zu haben, das allerdings haben ihm die Deutschen nie so ganz verziehen. Die Bezeichnung Weltstar lehnte Mario Adorf ab. Bis nach Hollywood habe er es schließlich nie gebracht, seine Herausforderungen stattdessen im europäischen Kino gesucht. Die Frankfurter Allgemeine sieht in ihm den antiprovinziellen Deutschen. Charmanterweise stellt Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung gerade eine berühmte Provinzler-Szene des Schauspielstars besonders heraus. Die nämlich, als Adorf als Möchtegern-Promi Haffenlohr aus Kleinweilersdorf bei Tauberbischofsheim sich in Kirroyal vor dem Klatschreporter schimmerlos aufbaut, ja buchstäblich aufbademantelt und ihn mit der Potenz des Großkotzes zusammenfaltet. Sie wissen schon, sonst jederzeit bei YouTube, ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld. Wie leicht wäre es gewesen, den Mann ins Lächerliche zu ziehen. Adorf aber entwickelt die gefährliche Präsenz eines Raubtiers, dessen kumpeliges Kölsch man besser nicht unterschätzt, so die Süddeutsche Zeitung in ihrem Nachruf auf den großen Mario Adorf. Unterschätzen sollte man auch nicht die Schlagfertigkeit einer Ildiko von Kürti, die sich vielstimmig unterstützt, in der Zeit gegen den Literaturkritiker Dennis Scheck zur Wehr setzt, der ihr jüngstes Buch alt genug wie all die Bücher der Bestseller-Autorin in die Tonne trat. Herzlich willkommen auf der Damentoilette, lieber Dennis, lädt sie den rüden Großkritiker ein. Er hatte ihr Werk mit Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette gebrandmarkt. Jetzt bin ich endlich alt genug, um so eine Respektlosigkeit, so eine Verachtung der lesenden und schreibenden Frauen nicht mehr kommentarlos hinzunehmen, schreibt Kürti in der Zeit. Sie sei echt sauer. Der Fall schlug hohe Wellen. Frauenfeindlich? Einfach nur eitel? Oder schlicht doof? Im Selbststudium wird sich Dennis Scheck sein Wissen über Damentoiletten nicht erworben haben. So hatte Ildiko von Kürti in der Zeit einigermaßen leichtes Spiel, die Attitüde des Besserwissens auseinanderzunehmen, heißt es mit Schweizer Distanz in der Neuen Zürcher Zeitung, die von fehlender Gelassenheit angesichts der Fallhöhe zwischen ernster und unterhaltender Literatur spricht und von einem literarisch Sachverständigen, der sich selbst noch ernster nimmt als sein Gewerbe. FAZ-Autorin Sandra Kegel beobachtet angesichts der feuilletonistischen Schlammschlacht die Kunst, sich öffentlichkeitswirksam zu verkrachen. Für die Streithähne hätte es nicht besser laufen können. Der Konflikt zahlt kräftig ein auf die Konten derer, die ihn austragen. Und damit kommen wir zum Kapitel Kleiner Wicht oder bewährtes Schlachtross, ganz wie Sie mögen. Das Osterfest war gerade vorbei, als Politikveteran Wolfgang Kubicki die Auferstehung der havarierenden FDP mit sich als Chef ins Spiel brachte. Dafür wurde der 74-Jährige von Parteifreundin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisiert, die schrieb, die Partei dürfe nicht nur von alten Schlachtrössern geführt werden. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung feixt, wir sind ja allerhöchstens Hobby-Hippologen, finden als solche aber hochinteressant, wie sich die FDP gerade positioniert. Grundsätzlich dürften bei einer Wählerklientel aus Reitstallbesitzern und Rennbahnbesuchern Pferdemetaphern gut ankommen. In der Süddeutschen Zeitung nennt Gustav Seibt Kubicki die letzte Patrone des Liberalismus, bekannt, polarisierend und als einziger übrig. Wolfgang Kubicki möchte Vorsitzender der FDP werden. Aber für welchen Freiheitsbegriff steht er eigentlich? Da wird die Süddeutsche dann nicht recht fündig. Exkommunizieren ist auch eine Lösung, lesen wir in der Zeit. Das bezieht sich nun nicht auf deutsches Politikgerangel. Elisabeth von Tadden meint, Papst Leo habe durchaus ein Instrument in der Hand, um Trump zu stoppen. Der Papst hat die Mafia exkommuniziert, das war also möglich. Auch einen Holocaust-Leugner habe das Kirchenrecht mit seiner Strafe für Irrgläubige und Abtrünnige schon erwischt. Man habe also Übung. Und weiter. Während der Irrsinn im Nahen Osten heillos entfesselt seine fatale Wirkung entfaltet und der müde UN-Generalsekretär mal wieder aufsagt, dieser Irrsinn sei völkerrechtswidrig, wünscht man sich wirksame Methoden, um noch eine Umkehr herbeizuführen. Wer aber an einen Gott zu glauben behaupte, wie US-Vize J.D. Vance, oder seinen Katholizismus durch alle Welt spazieren führe, wie Außenminister Marco Rubio, dem könne doch eins nicht egal sein, der Rauswurf aus diesem Verein. Es ist höchste Zeit, dass Papst Leo den Katholiken im Trump-Kabinett droht, wenn sie dem Irrsinn nicht sofort entschieden entgegentreten, dann fliegen sie raus. Darauf hofft Elisabeth von Tadden in der Zeit, aber ob das rettet? Wir wünschen Ihnen für das restliche Wochenende und die kommende Woche erst einmal mit einer Überschrift der Taz ein beherztes Zurück in den Überlebensmodus.
Die Kulturpresseschau von Ulrike Timm in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.